Backspin. Moin Leute, wir sind wieder bei Rockin'. Nee, wir sind gar nicht bei Rockin'. Ich habe lange keine Talkin' mehr gemacht. Boogie Down Bass mit einer neuen Talkin' with the B-Bass XL. Ich befinde mich in Bremen, hab mich hier getroffen mit dem Bartmann und dem Mera One. Wir werden ein bisschen quatschen über ihre neue Platte, allgemein über die Jungs, was sie so treiben, was sie so bewegt überhaupt. Das zu tun, was sie so tun.
Yo, Bassmann, schön hier zu sein auf jeden Fall. Bartmann. Treffen uns hier aus aktuellem Anlass, weil ich und Mera ein schönes Album zusammengeschraubt haben, was jetzt bald irgendwann auf Vinyl rauskommt. Genau, die eine Hälfte von Rotz und Arroganz bin ich, habe schon verschiedene Solo-Projekte gemacht. Ist jetzt das dritte Solo-Projekt quasi, glaube ich, was ja auch nicht ganz Solo ist, weil ich mir immer meistens einen Beat-Producer dazu hole, mit dem ich dann auch eng zusammenarbeite. Diesmal war es der gute Mera One und wir sind froh, durch zu sein mit dem Ding.
Oh, moin. Ja, wir haben da so eine Platte gemacht. Ich bin ja eigentlich der produzierende Teil von Mario Mann und Bugfish Boy. Mittlerweile haben wir das dritte Album jetzt gemacht. Ist jetzt gerade im letzten Sommer auf Vinyl rausgekommen. Die Zwischenzeit habe ich gut genutzt und habe mit dem guten Bartmann mich zusammengesetzt. Und wir haben da so ein kleines 30-minütiges Ding zusammengezaubert. Oh, Untergrund Hip-Hop, ne?
Wie kam die Zusammenarbeit zustande? War das schon eher, weil man eh schon irgendwie Zeit miteinander verbracht hat oder man sich eh über Jahre eh schon kennt und den gleichen Film fährt?
Also ich glaube, tatsächlich haben wir uns wirklich kennengelernt, auch auf Jams auf jeden Fall. Das Rotz und Arroganz Album, was ja damals noch nicht über dem Apparat gelaufen ist, sondern was ja ohne Label gelaufen ist, da gab es den Apparat quasi noch nicht. Hier in Bremen, glaube ich, so waren seit langer Zeit dann die erste Rap-Vinyl, Hip-Hop-Vinyl, die mal wieder rausgekommen ist und so einen kleinen Startschuss auch, glaube ich, gegeben hat. Ist, glaube ich, in einer ähnlichen Zeit rausgekommen wie das Mario Mann Bugfish Boy Album. So, ich weiß nicht, liegen ein paar Monate vielleicht dazwischen. Aber man hat sich dann auf Jams auf jeden Fall getroffen und dann haben wir irgendwann ein Remix-Tape gemacht und da habe ich den guten Mera dann gefragt, ob er einen Remix dazu beisteuert und er hat dann den Partner-Track, der nicht auf der Vinyl ist, quasi geremixed fürs Tape. Genau, und dann kam so die Idee, ey, das hat gut funktioniert, mir gefällt der Flavor, Mera gefällt der Flavor, wie wir so Musik machen so und dann haben wir halt gedacht, da sollten wir doch mal was basteln. Und auch natürlich immer wieder Kontaktpunkte gehabt, weil Blume Blau am Apparat auf vielen Dingern, glaube ich, zusammen auch gespielt haben so, ne? Und dann einfach mal irgendwann sich getroffen und gemerkt so, ey, das ist ein guter Workflow, man versteht sich menschlich auch so und das dann halt ausgeweitet und dieses Album gemacht so.
Wir haben ja tatsächlich auch, ne, wie du eben schon gesagt hast, wir haben ja die erste Begegnung auch schon gehabt, bevor es den Apparat überhaupt in der Form gab und auch Blume Blau war da noch gar nicht so geformt, wie es jetzt irgendwie am Start ist. Das war damals noch in der Zollkantine, ich erinnere mich noch, das war bei der Release Party, da war ich nämlich auch schon da. Und wir haben da ja eh schon Kontakt gehabt, weil ich Paul und die anderen Jungs, also Space Window und so, ja auch vorher schon kannte, weil wir uns völlig unabhängig von dem Musikkontext auch so schon kennengelernt hatten und irgendwie zusammen auch mal auf dem Hip-Hop-Camp waren und so. Dann war das einfach naheliegend, so dass die Leute, mit denen man sich dann auch musikalisch eh immer wieder trifft, so dass das dann natürlich auch freundschaftlich irgendwie mehr zusammenwächst, ist ja sehr naheliegend. Und dadurch hatten wir, glaube ich, vorher einfach auch schon immer wieder sehr viele Kontaktpunkte, wo das zusammengelaufen ist. Sonst ist das alles nicht fernab. So diese ganze Verbindung Münster-Bremen ist schon, da gibt es eigentlich sehr viele Überschneidungen, wo auch alle Leute mal miteinander zusammenarbeiten könnten, weil alle auch privat miteinander rumhängen. So.
Auch schon über die Jahre immer mitgekriegt, also Münster-Bremen, da gibt es ja, für mich ist das immer wie so ein Band, was da existiert. Deswegen sitzen wir auch hier, um darüber zu sprechen, weil das ist ja kein Business-Move, den man macht, den ihr macht oder allgemein. Also ihr jetzt als, ich sag's mal mit eurem Album jetzt, was aktuell ist, so ein Paradebeispiel, da hat es ja viele, viele solcher Sachen gegeben, wo sich die Leute zusammentun. Das ist einfach dieses familiäre, dieses Unity-Ding in dieser Szene, wenn man sich versteht, unabhängig davon, bei welchem Label man unter Vertrag ist und ne, wenn man jetzt zu The Major guckt oder so, nö, darf ich das überhaupt? Ich muss meinen Manager fragen und mein Label fragen. Da fragt man gar nicht, weil man genau weiß, man kann einfach querbeet, kreuz und quer mit Leuten Musik machen, weil die Label untereinander sich einfach so gut verstehen oder die Plattform, vielleicht sogar nennt man das einfach Plattform, ne? Viele sagen Label, man ist, hat einfach eine Homebase, man hat eine Heimat, aber von da aus operiert man und tauscht sich eben mit anderen Leuten aus. Wenn wir mal aufs Album einsteigen, Mera als Producer, Bartmann als Rapper, hast du Mera gefragt, schick noch mal ein paar Beats und mal gucken, wie, ich kenne ja deinen Flow, ich rap da bestimmt drauf, aber schick mir mal ein Paket und ich suche mir was aus.
Und ich sag noch mal, es gibt bei uns keine Verträge, ich glaube, das ist bei Blume Blau ähnlich, würde ich sagen. Also wir haben uns als Kollektiv zusammengefunden und machen Musik zusammen, es wurde nichts unterschrieben, nichts gesigned, gar nichts so. machen einfach ihr Ding, nur einmal, um das einmal so rund zu haben. Und ja, Mera hat mir ein Beat-Paket geschickt als erstes, glaube ich. Davon habe ich, ich weiß, glaube ich, 3 Dinger gepickt oder so. Der erste Tune, der, glaube ich, fertig war, ist auch der Titel vom Album quasi. Also doppelt original ist, glaube ich, das erste, was wir fertiggestellt haben. Und dann ist das so ein nettes Hin und Her geworden, so, ne? Was dann auch im Ausproduktionsprozess super funktioniert hat. Also mit der, ich habe hier die Idee, das können wir nochmal machen. Das Outro von der Scheibe habe ich produziert, dann nochmal an Mera gegeben, der hat nochmal eine Bassline drunter gezockt. Den Track, der mit Warpass drauf ist, da habe ich das Sample nochmal geliefert. Mera hat nochmal schöne Drums runtergesetzt. So. Es gab auch so ein bisschen Zusammenarbeit, aber das meiste kommt schon aus den Fingern des Herrn Mera Uno.
Ich weiß auch noch, viele Beats, die ich dann irgendwie geschickt hatte, also ich produziere generell auch immer nicht ganz aus. Das ist, wenn ich Sachen verschicke, dann ist das meistens so wirklich 40 Sekunden und erstmal relativ unausproduziert, erstmal rübergehauen. Oft auch gar keine Basslines drin, weil ich die gerne nachträglich auch einzocke, wenn die Vocals eingetütet wurden. Irgendwie dann kann man nämlich ganz geil so zwischen die Rap-Pausen noch so Bassnoten reinsetzen und so, die dann so schön den Raum ausfüllen, wo gerade nicht gerappt wird und so. Ja, das heißt, ich habe dir echt wirklich so ganz rough, rugged die Dinger rübergehauen. Dann habe ich halt immer, wenn ich mal wieder was Neues hatte, wo ich gedacht habe, so, boah, das könnte passen und geht so in dieselbe Richtung, dann war immer mal wieder einer dabei, der dann halt ausgewählt wurde. Aber das ist ja auch sehr organisch entstanden, dass du gesagt hast, ey, ich habe was Geiles gefunden, hier, hör mal rein, so. Oder da hatte ich nochmal ein geiles Sample, so.
Ich kann vielleicht noch anschließend sagen, dass wir uns auch beide vorher einfach gar keinen Druck gemacht haben. Also wir haben gesagt, ey, wir machen einfach so, ne, und das Ding hat auch die ganze Zeit jetzt einfach gebraucht, aber es war sehr angenehm. Wir beide haben immer ein bisschen was weitergemacht so und haben gar nicht mehr diesen Pressure gehabt. Das ist nämlich so ein Ding mit Kollektiven, finde ich. Man merkt, also ich zum Beispiel mit einem dreifacher Vater einfach, ich habe lange nicht so viel Zeit wie viele andere Leute in diesem Kollektiv. Und es wächst aber trotzdem ein gewisser Druck, weil man merkt, andere Leute ballern raus. Man selber hat auch Bock so eigentlich. Aber das habe ich mir in den letzten Jahren dann so ein bisschen wieder rausgenommen, was ich gemerkt habe, so ey, ich muss das gar nicht für mich haben, sondern ich will eigentlich lieber Spaß am Mucke machen haben, so, ne? Und das ist auch wichtig. Der Part muss jetzt heute Abend nicht fertig geschrieben sein, sondern wenn ich da einen 16er habe, ist cool. Vielleicht fällt mir irgendwann die Idee für die Hook ein, so. Das ist einfach dann um einiges entspannter wieder gelaufen, als zum Beispiel dieses Ding mit Biotop, was ich vorher hatte. Das haben wir sehr, sehr flott einfach produziert, flott geschrieben und so. Und ich und Mera haben uns wirklich Zeit genommen und sind irgendwie humble mit dem Ding umgegangen. So. Hat, glaube ich, auch ein bisschen diesen Vibe abbekommen. So.
Viele sagen, wir müssen so ein Produkt für so durchziehen. Und da bin ich aber bei euch oder bei dir, Bartmann, wenn man sagt, so, ob das nun 5 Monate, 2 Wochen oder 3 Jahre vielleicht braucht oder so. Wir bewegen uns auch in so einer Musiksparte, wo es sich über Jahre der Stil nicht ändert. Wenn man sagt, ja, ich habe dieses Album liegen, aber nach einem Jahr irgendwie Arbeitsphase und ist noch nicht fertig, wird keiner von euch und so denke ich wahrscheinlich auch, sagen, das passt nicht mehr zu meinem neuen Stil, das müssen wir jetzt canceln. So der Austausch, ihr wohnt in verschiedenen Städten, ne, man ist so kreativ, schickt sich das wie auch immer, WeTransfer oder irgendwelche Dropbox-Ordner oder so und guckt mal, telefoniert, schreibt. Man ist ja trotzdem in so einer gemeinsamen Kreativphase, wo man sich austauscht, das finde ich immer. Ich kenne immer so diesen Werdegang, Rapper versuchen immer so, kannst du da vielleicht nicht nochmal das Arrange anders, der Sample oder irgendwas gefällt mir nicht. Also Rapper neigen ja öfters dazu, beim Producer zu sagen, kannst du da noch was ändern? Mera One, bist du ein Producer, der auch mal sagt, hier die Strophe gefällt mir nicht oder beim Recording oder irgendwie das ist irgendwie gefällt mir nicht, wie du das da eingerappt hast, das ist harmoniert nicht mit dem Beat oder vielleicht die Wortwahl war nicht die ganz. Man sagt ja immer, ich lasse den Künstler lieber mit seiner Wortfindung allein und man will ihn da nicht angreifen, aber ich kenne es halt so, dass viele Rapper gerne mal bei dem Producer reingreifen wollen.
In diesem Fall jetzt tatsächlich weniger. Bei den Mayoman-Backfischboy-Sachen mache ich das schon auch recht übergriffig manchmal. Also ja, da labere ich Mathieu schon auch mit rein, aber auch einfach aus dem Grund, weil die Sachen auch dann mit mir zusammen recorded werden. Das heißt, ich bin beim Aufnehmen halt auch direkt vor Ort und wenn ich dann sage, so, ey, ich glaube, dass klingt cooler, wenn wir das so und so machen, dann ist er auch der Letzte, der dann sagt so, ey, was laberst du so, was willst du jetzt von mir, ne? Das wäre ja auch dämlich. Am Ende des Tages, wir sind ja auch alles Kumpels so. Und wie man sich einen guten Rat irgendwie auch in anderen Bereichen bei Freunden holt, kann man ja natürlich auch darauf zurückgreifen, wenn jemand dir sagt so, ey, geht vielleicht noch ein bisschen geiler, wenn du es einfach mal anders machst. So, das hat ja auch nichts mit irgendwie mit tiefgreifender Kritik zu tun oder so, sondern einfach nur so ein Verbesserungshinweis. So, einfach mal ausprobieren und entweder ist es was oder ist es halt nichts. So, und da kann ich ja auch völlig daneben gegriffen haben. Vielleicht war es auch eine gute Idee und dann wird das Endprodukt halt dadurch irgendwie besser. Und darum geht es ja am Ende des Tages. Nur es geht nicht darum, dass irgendwelche Egos verletzt werden oder so. Es geht darum, dass man ein cooles Endresultat hat. Und wenn man dann da halt hinkommt, wenn sich die Leute gegenseitig sagen so, ey, das taugt mir noch nicht so oder das geht vielleicht noch geiler, dann ja, dann bitte, ey, dann sag mir das, aber dann möchte ich das auch sagen. So. Und ich glaube, da können alle nur von profitieren, wenn man sich generell mal sehr konstruktiv über solche Sachen unterhalten kann. So.
Bartmann, so alte Songs, dürfen die gerne immer wieder gespielt werden. Ich kenne viele Künstler, die sagen, die alten Dinger, ich will mal auch mehr von den neueren Sachen spielen, oder gibt es einfach die Klassiker? Fällt da hinten was runter, wenn man live spielt, oder packt man gerne mal die Klassiker immer wieder aus?
Es gibt schon diese Zeiten, wenn man recht viel spielt, dass man dann sagt, so, oh, das Ding will ich jetzt nicht jedes Mal drin haben. Ne? Obwohl Bagaluten-Track ist ja immer funktioniert, muss man sagen. Also ist ein Sure-Shot, also totaler Sure-Shot auf jeder Jam. Und wir wurden letztes Jahr auf der Priminale gebucht und da haben wir den auf jeden Fall auch noch gespielt, weil er einfach funktioniert. Ich rap meinen Part super gerne. Ich glaube, das kann ich für die anderen beiden, für Loop und Herr König, genauso sagen. Die Hook funktioniert. Das ist einfach eine schöne Message auch an die Leute. Also ist auch etwas, wo ich immer denke, das mag ich Leuten wieder gerne mitgeben, diese Lyrics so. Und deswegen nutzt der sich nicht so ab wie andere auf jeden Fall. Also ich bin gerne noch dabei. Es gibt andere Tunes. Also ich mache ja schon sehr lange Musik. Also auch, ich weiß nicht, wenn ich mit dem Freestyle angefangen bin, mit 11 oder so. So ungefähr als diese Main-Concept-Scheibe Plan 58 kam, haben wir gedacht, hey, das ist doch eine Sache, so, die wir auch hinkriegen, ne? Da war ich 11, auch mit so einer richtigen Mickey-Maus-Stimme und sowas. Und ich mache das schon sehr lange und habe sehr viele Tunes, die auf jeden Fall auch hinten runter einfach gefallen sind, ne? Weil sie einfach auch noch nicht die Quality hatten. Aber als wir das Ding, das Rotz und Arroganz-Ding produziert hatten, da waren ich und Chris einfach schon aus einem Stand, kam schon aus anderen Camps raus. Wir wussten, wie mit Mike umzugehen ist, wir wussten, wie arranged werden muss, wir wussten, wie man eine Sache interessant gestaltet. So. Und deswegen spiele ich die Dinge noch sehr gerne und ich höre mir zu jedem neuen Release auch immer noch einmal die alten Dinger an, auch wenn die viel dann rumliegen, ne? Weil man kennt das, man hat ein neues Album gemacht, man hört das sowieso die ganze Zeit, stimmt die, stimmt das, wo will ich noch was anders haben. Adlibs hatten wir eigentlich tierisch viele auf diesem Album, wo wir echt viel dann immer noch aussortieren, was im ersten Moment geil ist und dann wieder rausgeht. So. In diesem Prozess höre ich auf jeden Fall dann auch immer die alten, um einfach so zu gucken, ist das vom Soundbild stimmig, das Neue so, passt mir das alles. Ja, und da ist mir aufgefallen, die Rotz und Arroganz höre ich auf jeden Fall auch immer noch ganz gerne so, auch von Front to Back so, ist ein gelungenes Werk geworden einfach und die Dinger spielen wir auch noch gerne.
Wenn ich das Doppelt-Original-Album so höre im Vorwege, Bartmann, du bist dafür berühmt, das Zeitgeschehen in der Politik, das Weltgeschehen angeht, da ist sehr viel Wut, also Wut auf die Gesellschaft, weil viel zu viel Egos auf dieser Welt rumrennen und viel falsch läuft auf dieser Welt und du das ja auch diese Gedanken in deine Texte packst. Wie wichtig ist dir diese Attitude, diese Stimmung, auch diese Wut herauszulassen? Und Fimera One, auch wie wichtig ist dir, mit Leuten zusammenzuarbeiten als Beatbauer, wo ich weiß, da ist jemand, der eine wirkliche Message und nicht einfach nur platt von seinem Viertel rappen und irgendwie da gar nichts zu sagen hat. Wie wichtig ist euch, so Musik zu machen?
Also ich bin gestartet eigentlich weitaus politischer orientiert noch mit Rap, als ich das heute mache. Hab aber irgendwann gemerkt, dass es eigentlich auch nicht die Musik ist, die ich gerne höre. So. Also ich mag eine rough Attitude und ich mag, wenn dann dazwischen etwas kommt, was mich catcht, wo ich sage, okay, der Dude hat auch einen guten State of Mind oder die Frau hat auch einen guten State of Mind, so, auch wenn die flexen kann und wenn die ihre Battle-Sachen rausballert, so, kommt da immer ein bisschen was mit rüber. Für mich selber hat mir das viel mehr gebracht. Also es gibt auch viele Tunes natürlich, die conscious as fuck sind, so, die ich auf jeden Fall feier, Acrobatic, Remind My Soul oder so eine Dinge, da denke ich so, ja, krieg ich Gänsehaut, wenn ich die Dinge höre, so, ne? Ja, und es ist einfach in meiner Attitude, weil ich denke, dass heutzutage, wie du es gerade gesagt hast, einfach auch viele Dinge schieflaufen. Die Gesellschaft aber in meinen Augen, ich stecke natürlich nicht in allen Sparten der Gesellschaft drin, aber ich habe das Gefühl, das wird immer oberflächlicher. Ich habe das Gefühl für mich selber so, dass ich vor 20 Jahren besser mit Leuten über Dinge reden konnte. Heutzutage ist man sehr schnell auf so einem, oh, das wird Menschen zu viel oder das ist zu kontrovers oder so weiter. Genau, und deswegen versuche ich sowas immer in Texten zu verarbeiten, selber für mich, Dinge, die mir wichtig sind. Ich muss bei diesem Album sagen, als du das gerade so erzählt hast, hatte ich eigentlich dieses Gefühl, dieses Album ist sehr locker geworden und ist gar nicht so viel drauf wie sonst, ne? Und hat irgendwie so, weil wirklich, ist ja auch mit in dieser Corona-Zeit entstanden, wo ja auch sehr große Spannungen allgemein gesellschaftlich unterwegs waren. Und ich auch selber eigentlich eine eher miese Zeit in meinem Leben hatte, musste ich sagen, ist dieses Album ein schöner Ausgleich für mich gewesen, um die Lockerheit zu wahren, die ich auch gerne in meinem Leben pflege, so eigentlich, ne? Genau, deswegen, also, ich mache das mit Herz, ich mache das, glaube ich, manchmal auch ein bisschen stumpf, einfach gerade raus so, deswegen passt auch dieser Name Rotz und Arroganz so gut, als ich und Chris so irgendwann mal gedickt haben und wenn ich zu irgendwas eine Meinung habe, möchte ich die auch sagen so und das auch in Rap verewigen. Das gehört, finde ich, auch dazu, dass Leute auch in 10 Jahren vielleicht nochmal hören können und sagen, ah, okay, aus den und den Gründen und das war da gerade los, so ist vielleicht diese und jene Zeile entstanden.
Also bei mir ist das natürlich auch so, dass mir das wichtig ist, aber das merkt man, glaube ich, auch daran, also mit welchen Leuten ich dann auch Musik gemacht habe und auch mache. Ich stehe halt im Rap halt mega drauf, wenn das nicht so zeigefingermäßig passiert, das wird mir immer schnell zu viel. Ich meine, auch das hat seine Daseinsberechtigung und auch gut, dass das Leute tun. Mich persönlich catcht es halt nicht so. Ich mag da gerne nachsuchen, so wenn ich mir die Sachen anhöre, dann kann das gerne so auch in der zweiten Zeile stehen so und irgendwie erstmal oberflächlich, erstmal auch sehr stumpf sein, aber wenn man dann mal genauer hinguckt, dann, wenn man dann da halt irgendwie den politischen Kontext dann mitkriegt, so, dann mag ich das sehr. Ja, ich glaube auch das, was Qualle eben schon gesagt hat, ne, dass einfach das zu einer Zeit entstanden ist, wo so oder so gerade relativ ungeil war, war das bei mir auch. Das war ein sehr, sehr nettes Nebenprodukt da draus, so, was so entstanden ist, so als Ausgleich dafür, weil das halt nicht so vor Kopf war. Die Erwartungshaltung ist natürlich auch eine ganz andere. Wenn wir jetzt irgendwie mit den anderen Projekten Mucke machen, dann ist natürlich auch so, ja, man will ja irgendwie auch, dass das Niveau mindestens auf dem bleibt, wie die letzte Scheibe war und irgendwie müssen wir das noch toppen und wie können wir das noch besser ausbauen und so. Und dadurch, dass das jetzt auch einfach die erste Scheibe ist, die wir zusammen gemacht haben, war halt diese Lockerheit da mit drin, dass man erstmal sagt so, naja, was soll jetzt passieren, so Worst Case ist, wir veröffentlichen das nicht. Wenn uns das nachher nichts taugt, dann bleibt das auf irgendeinem Rechner liegen. Niemand wartet darauf, weil diese Kombination irgendwie ja völlig neu jetzt ist. Da ist niemand, der sagt so, ey, boah, jetzt aber schon 2 Jahre kein Album mehr gehabt, so, wann kommt denn da mal was? Das gab es bei uns nicht und ich glaube, das war genau das Richtige dafür, weil wir so einfach machen konnten, ohne Zeitstress, ohne den Gedanken, so, oh, wir müssen jetzt irgendwie was abliefern.
Mit diesem chilligen Mood, ob von der Musik her, mich catcht das, wo du, Mera, wirklich die Texte gut untermalt hast. Wo, Bartmann, wo du sagst, ja, eigentlich habe ich das Gefühl, dieses Album ist einfach ein bisschen chilliger, ein bisschen entspannter, nicht so viel Protest und nicht so viel Wut. Aber trotzdem ist da immer noch genug Wut, um zu sagen, ey, das ist immer noch der Bartmann, wie wir ihn kennen und, glaube ich, wie wir ihn brauchen. Hast du das so, oh, da ist wirklich eine geile Punchline, die dir immer wieder über den Weg läuft im Kopf und sagst so, das einfach zermürbt hier alles.
Also auf dem Album springt mir gerade keine direkt ins Ohr. Ich habe auf dem neuen Rotz und Arroganz Album eine Line, die ich auf jeden Fall sehr feiere. Die ist, du bist wie AfD-Sticker, wack auf jeder Scheibe. Finde ich super so, feiere ich mich selber. Und ansonsten, ich mag das Punchline-Game total gerne. Ich mag auch stumpfe Punchlines. Also ich habe auch hier mit Stolz auf jeden Fall die BRP7 von Taktlos und mag auch so ein Punchline-Game, was einfach richtig auf die Fresse ist. Auf dem Album müsste ich jetzt mal kurz drüber nachdenken. Ich kann das Mike ja mal weitergeben an Mera. Vielleicht fällt dem was ein, was ihm am besten gefällt auf dem Teil. Ansonsten ist es auf jeden Fall so, das hatten wir ja gerade auch schon ein bisschen, also ich feiere so Leute wie Big L auf jeden Fall für ihr Punchline-Game, für auch dieses Drübersein-Punchline-Game so. Genau, und da gibt es verschiedenste MCs. Wenn man gefragt wird, fallen einem die immer alle nicht ein, aber wo ich einfach diese Verbindung von dem, was wir auch gerade hatten, feiere. Also, dass einfach krasse Punchlines rausgeballert werden und zwischendurch auch dann einfach ein bisschen Knowledge reingekickt wird, ne?
Ich habe eine Zeile, die ist mir wirklich lange im Kopf geblieben. Es ist keine klassische Punchline in dem Sinne, aber die ich liebe den Schlaf und zieh mir einen Krankenschein-Line. Die finde ich sehr, sehr geil, weil die genauso den Modus, als ich damals noch in einer Agentur gearbeitet habe, war das hat es so getroffen, weil ich es auch irgendwie, ich habe es verflucht. So, und dann in diesem einen Satz wird es schön auf den Punkt gebracht, so einfach mal zu sagen, so, ey, nee, ihr könnt mich alle mal so. Hol mir jetzt einen gelben und lass einfach jetzt mal den Tag meiner sein. So. Also die ist bei mir auf jeden Fall hängen geblieben. Ich benutze das tatsächlich auch manchmal als Anekdote, auch wenn ich mit Jules schnacke und so. Immer wenn wir sagen, so, dass wir auf irgendwas gar keinen Bock haben, dann fällt diese Zeile, die geistert bei mir rum.
Ich bin ja selber Produzent und da werde ich auf jeden Fall auf euch zurückkommen und sagen, lieber Bartmann, ich brauche das ein oder andere A Cappella. Bei mir ist zum Beispiel sowas hängen geblieben vom lieben Mozech. Irgendwie Rap ist wie Kardiologie, Herzenssache. Und für mich ist das so dieser Inbegriff für Underground, boombappigen Hip-Hop. So kein Business-Move, keine Verträge. Man macht einfach, weil man den gleichen Scheiß mag, den gleichen Mut hat, die gleiche Stimmung, die gleiche Geisteshaltung. Wie weit seid ihr bereit, Kompromisse einzugehen? Modernere Spielvarianten, zeitgeistige Musik, auch wenn der Boom-Bap-Zeitgeist wieder da ist, aber trotzdem, wir wissen, ihr wisst, was ich meine, so ein bisschen zeitgeistiger, vielleicht sogar Audio-Tune zu benutzen oder ja, so, dass man denkt, vielleicht kriege ich doch den Modus Mio-Hörer gecatcht. Seid ihr in diesem Konflikt jemals gewesen oder beschäftigt ihr euch damit?
Kann ich ganz klar Nein sagen. Ich glaube, ich habe lange für mich abgehakt, dass ich irgendwie jetzt Musik machen möchte, mit der ich kommerziell erfolgreich bin oder sein werde. So. Ich finde es eine ganz schwierige Entwicklung, dass viele Producer und MCs sich, sobald sich irgendein Hype-Change da ist, sofort auf das Neue stürzen und das machen. So, also gibt es ja oft Leute, die erzählt haben, sie sind die realsten Boom-Bap-MCs der Welt so und machen dann 2 Jahre später, sind sie halt bei Trap oder bei Drill oder bei was auch immer, was heute gerade modern ist. Ich finde, also die können das alle so machen, wie sie wollen. Ich finde nur, da gibt es einen gewissen Zwiespalt. Den habe ich für mich nicht. Die Musik, wie ich sie jetzt produziere, die liebe ich. Das ist das, was ich machen möchte. Es gibt auch andere Musik, die ich liebe. Also ich bin ein totaler Reggae-Fan zum Beispiel. Kann ich aber einfach nicht. Ne? So. Und rappen kann ich. Ich mag die Produktion von Mera. Ich arbeite mit Freunden, muss ich auch sagen, hauptsächlich zusammen. Also auch wir haben eine Freundschaft irgendwie über dieses Projekt irgendwie gut hingekriegt, uns gut ausgetauscht, ständig telefoniert und so. Bei Chrizo ist es sowieso so, dass wir echt erst Freunde sind und dann zusammen Mucke machen so. Und ich glaube, da wird sich meine Attitude irgendwie nicht mehr verändern. Ich muss das Ding feiern, mir muss das gefallen. Ich möchte mich auch nicht gerade an dem Zeitgeist unbedingt orientieren, hat man ja auch oft. Also ich habe lange keine Instagram- und Social-Media-Dinge benutzt, aber ich kenne es heutzutage. Und man kann bei vielen MCs, würde ich heutzutage sagen, die bedienen sich auf jeden Fall den gerade klassischen Themen, die dort ablaufen. Und spulen die einfach nochmal auf ihre Weise ab. So. Hat auch seine Berechtigung. Die Leute, wie gesagt, jeder soll machen, wie er das gerne möchte. So. Ich fühle das halt nicht, sondern ich möchte gerne Musik aus dem Bauch heraus machen. So setze ich mich an jeden Text dran. Also ich bin auch niemand, der so arbeitet, dass ich jetzt sage, bei Sonnenschein hatten wir gerade zum Beispiel, was ja ein bisschen thematischer Song ist, wo ich einfach sage, ich will jetzt mal das machen, sondern da kommt einfach die erste Zeile und dann wird dieser Song daraus. So, ne? Also es ist straight from the heart so. Ich habe auch gar keine Lust, irgendwie kommerziell ausgelegte Musik zu machen. Also ich finde, es gibt viele Alben, die natürlich kommerziell geworden sind und trotzdem gute Alben bleiben. So. Aber ich glaube, mir fällt kein Album ein, wo ich sagen kann, das ist jetzt direkt auf kommerziell geschraubt worden, was ich heute auch feiere. So. Ich komme aus dem Kontext, wo von meiner Elternseite eher Punk und so eine Sachen gehört werden. Hatte viele Leute, die Reggae gehört haben in meinem Freundeskreis. Konnte ganz lange Zeit zum Beispiel Bob Marley nicht hören, weil ich es einfach 15 Jahre auf Tape in allen möglichen Autos gehört habe. So, heute feiere ich das wieder. Also ich bin auch nie mit wirklich kommerzieller Musik aufgewachsen. Und Musik, um Geld zu verdienen, ist irgendwie, ja, finde ich scheiße.
Ich gehe da ein Stück weit mit, aber nicht bei allem. So modernere Soundästhetik ist durchaus was mir auch gut reingeht. Ich finde, es gibt auch sehr viele schöne Beispiele dafür, wie das auch gut harmonieren kann, irgendwie so ein neuerer Sound, aber mit so klassischen Boom-Bap-Sachen fallen mir jetzt irgendwie so die Kimo-Sachen ein, so Tom Hanks, Kwami oder so, also auch alle schon neuerer Sound mit aber auch sehr vielen klassischen Boom-Bap-Dingern dazwischen so. Ich glaube, worum es aber ja hauptsächlich geht, ist wirklich diese so Industriemucke so, also dass das halt, das wird halt so aufgezogen und dann bedient man genau diesen Stil, der jetzt gerade gefragt ist. Wenn man sein Album dann aus Versehen ein halbes Jahr zu spät raushaut, dann trifft es den Zeitgeist nicht mehr. Nee, da will ich auch nicht hinkommen und ich gehe auch stark davon aus, dass ich da nicht hinkommen werde, weil das auch gar nicht das Publikum ist, was wir irgendwie mit unserer Musik erreichen. Und da muss man auch einfach mal sagen, dass es auch hier alles so Untergrund, das ist halt Liebhabermucke. So, das hören Leute, die haben Bock auf sowas und die wollen genau sowas haben. Da orientieren sich die Menschen nicht daran, ob das jetzt gerade in ist oder nicht. Das ist aber auch das Schöne daran. So. Was aber nicht heißt, dass man sich so den neuen Kram so komplett verschließen muss. Auch da gibt es viele Sachen, die ich irgendwie auch cool finde. So. Auch wenn ich es dann vielleicht persönlich einfach nicht mache, kann es ja trotzdem irgendwie meine Sachen ja auch wieder beeinflussen. So wie alles irgendwie die Mucke dann ja auch wieder beeinflusst.
Ja, dann habe ich mich vielleicht gerade auch einfach ein bisschen falsch ausgedrückt. Also das meine ich auch nicht, dass man keine neuen Sachen austesten darf oder so, ne? Auf gar keinen Fall. Und es gibt auch neuartige Mucke, die ich auf jeden Fall feiere. So. Im Reggae ist es das auch. Da klingen die Produktionen heute auch ganz anders als in den 70er Jahren. Und trotzdem gibt es noch nice Tunes. So, ne? Das war gar nicht gemeint. Sonst eher einfach wirklich auf dieses... Ich gehe nicht an ein Projekt dran, um irgendjemanden zu bedienen, so, ne? Weißt du? Sondern ich mache mal, das Projekt mache ich für mich. Und ich würde so auch sogar sagen, ich arbeite vielleicht auch mit Leuten zusammen, wo ich sage, ich mag diesen Menschen, ich möchte diesen Menschen auch irgendwie ein bisschen pushen und weiterbringen. Also ich kenne natürlich genug Leute, die vielleicht Beats machen, die noch um einiges fresher sind. Aber trotzdem arbeite ich mit dem zusammen, weil ich denke, das ist eine coole Investition, so, ne? Genau. Und ich mag auf jeden Fall auch den neuen Stuff. Also gerade, ich hatte auf jeden Fall eine lange Zeit jetzt auch, hat zu der düsteren Zeit, die wir hatten, auch gepasst, wo halt diese Rome Streets, Future Wave und diese ganzen Beats, Drumless Beats oder richtig dirty, schäbige Drums drunter und trotzdem irgendwie rough reingesplittet. Also es waren auch Sachen, die ich auf jeden Fall gefühlt habe, die ja auch kein klassischer Boom-Bap-Sound sind. So, ne?
Ich denke mal, es ist oftmals für Producer vielleicht auch einfacher, mehrer. Ich wollte ein bisschen aufs Produzieren auch nochmal hinaus. Das ist für mich auch mal eine spannende Geschichte, mit was für Dingen du da hantierst und deine Beats schraubst.
Also ich bin ganz weit weg von dem klassischen Produzenten. Ich baue alles am Rechner. Und jetzt kommt der nächste Tiefschlag. Ich baue tatsächlich meine Beats mit FL Studio. Das, ich glaube, unter Produzenten auch das eins der belächeltsten Programme. Obwohl das mittlerweile, glaube ich, auch gar nicht mehr berechtigt ist, weil es echt ist eine okay DAW. Ich glaube, es geht besser. Ich habe auch schon mit anderen DAWs gearbeitet. Aber ich habe halt auch einfach keine Lust, wieder umzulernen. Das war das Erste, was ich damals genutzt habe. Jetzt bin ich auch irgendwie zu faul, nochmal alles neu zu lernen, weil man dann einfach langsam ist. So. Das Schlimmste ist, wenn man beim Produzieren langsam ist und durch seine technischen Fähigkeiten beschränkt wird, weil man die Sachen nicht so schnell und nicht so umsetzen kann, wie man es gewohnt ist. Das heißt ja, ich baue wirklich am Rechner. Ich sample nicht von Vinyl. Ich lade mir die Sachen einfach im Internet runter. Was aber jetzt als organische Komponente mit dazukommt, ist, ich spiele eigentlich fast alle Bässe selber ein. So rudimentäre Gitarrenkünste verhelfen mir da auch ab und zu mal, dass ich da noch ein paar Sachen mit einspielen kann. Hört man, glaube ich, aber auch bei den Beats. Also die sind eh alle sehr, auch sehr Bassline fokussiert. So, deswegen passt das ganz gut. Aber ja, ich bin kein Purist. Ich mache es so, wie es für mich am besten und am einfachsten geht. Und so muss ich keine teuren Platten mehr kaufen. Ich habe auch meine Plattensammlung irgendwann mal aufgelöst. Kann man verteufeln, aber es funktioniert immer noch und man kann damit trotzdem den Sound machen, wie ich ihn zumindest für mich gerne machen möchte. Und das andere waren irgendwie nur beschränkende Faktoren. Wir hatten eben auch, bevor das Interview startete, auch so eine kleine Anekdotengeschichte über die SP404 und wie sie mich dann immer zur Weißglut gebracht hat, wenn ich mal schnell was produzieren wollte. Und das hat sich dann einfach langfristig gezeigt, dass sich das bei mir nicht durchgesetzt hat und ich dann doch wieder einfach wieder an den Rechner gegangen bin. Und aber es ist auch gut, das trotzdem mal auszuprobieren und dann für sich festzustellen, so nee, nicht meine Arbeitsweise. wird bei anderen Leuten dann wahrscheinlich am Rechner so sein, dass sie sagen so, boah, nee, das fühle ich überhaupt nicht. Ich sitze lieber irgendwie vor einem Gerät, was ich haptisch in der Hand haben kann, so was ich irgendwie beklopfen kann. Muss jeder für sich selbst, glaube ich, einfach feststellen, was die beste Arbeitsweise ist.
Ja, ich glaube, die Zeiten der puristischen Nörgler ist auch langsam vorbei. Mir wird ja auch mal vorgehalten, ich wäre puristischer Nörgler. Aber ich bin ja auch, fahre ja auch eine Hybridlösung. Und ich kann das total nachvollziehen. Also es sind ja so zwei Argumente. Es ist einmal Workflow und Zeitmanagement. So, ne? Gerade wenn man das aus Hobby macht oder nebenbei. Und wie Bartmann schon gesagt hat, ich möchte damit kein Geld verdienen, möchte einfach frei sein, Freigeist sein quasi, würde ich es mal nennen, und sagen, machen, was er will, ohne jetzt einen Druck von irgendwas zu haben. Und als Beatbauer auch zu sagen. Und da freue ich mich immer, ich kann mich hinsetzen und kann, kommt auch nichts bei raus, aber ich setze mich mal eine Stunde hin oder über die Jahre gesehen, nicht jetzt für ein Projekt, über die Jahre gesehen, kann ich direkt als Frage formulieren, Texte schreiben und nie verwendet, mehr als Texte schreiben und verwendet, genau wie Beats bauen. So, wie viele Beats sind irgendwie dann doch nicht in der Schublade, sondern eher Mülleimer, mehr oder weniger die Skizze. Du hast, Mera, du hast ja vorhin davon gesprochen, Beats immer so erstmal so als rohe Skizze, wenn ihr habt euch ausgetauscht, so mache ich es ja nicht anders. Man macht so eine rohe Skizze, wo der Rapper, der potenzielle Rapper eventuell schon erkennt, was am Ende daraus wird und noch nicht fertig ausproduziert. Das ist eigentlich ja gerade bei unserer Schaffensweise sehr selten, dass man so einen fertig ausproduzierten Beats jemanden schickt, sondern so eine rohe Skizze. Aber er ist eher schon viel im Mülleimer gelandet, wo man sagt, nach 2, 3, 4 Stunden Beats bauen oder keine Ahnung, einen halben Block niederschreiben, sagen, weg damit, oder als Rapper, bewahrst du die Dinger einfach so auf, mal gucken, welche Zeile ich doch nochmal benutzen kann? Wo sind die Schränke voller Bücher?
Also auf lange Sicht gesehen auf jeden Fall sehr viel im Papierkorb gelandet und mittlerweile hole ich mir immer Textbücher wirklich, also ich hole mir da auch immer ein schönes Buch, was ich feier von der Haptik und so, wo ich meine Sachen reinschreibe. Und auch da sind es immer noch bestimmt 30-40%. Manchmal 4 Zeilen, manchmal 8 Zeilen, die nie fertig gemacht werden, die einfach rauskommen, so aus dem Ding. Ne? Bin ein ziemlicher Bauchschreiber. Wenn ich etwas anfange und mir gefällt das Ding, dann schreibe ich den 16er oder den, kommt auch mittlerweile vor, dass es 24er oder 32er ist oder was auch immer, auch durch. Und dann besteht der auch meistens so. Sind meistens die Dinge, die ich dann nicht fertig mache am selben Abend, die dann auch einfach verwelken sozusagen. Und beim Beats produzieren, da ist es eben so, da bleibt auch das meiste eigentlich liegen.
Ja, bei mir ist das tatsächlich auch genauso. Ich weiß nicht, also wie viele Ordner und Unterordner es mittlerweile gibt von irgendwelchen Beats, die nie wieder das Licht der Welt erblicken werden. Wo noch nicht mal irgendwie nur so Gurken dabei sind, aber auch einfach nur, weil ich die Sachen dann irgendwie dann doch nicht mehr gefühlt habe und überhaupt keinen Bock mehr hatte, daran wieder weiterzuarbeiten. Ja, doch, ich würde sogar auch sagen, dass es beim Produzieren sogar der größere Teil ist an Dingen, die irgendwie gar nicht released werden und man dann doch sehr selektiv davor geht und guckt, so, dass man sich so die Dinge raussucht, die man nach langer Zeit immer noch gut hören kann. So, manchmal ist es ja auch so, boah, den fühle ich jetzt gerade und irgendwie finde ich den jetzt sehr gut und stelle aber nach ein paar Tagen dann fest, so, dass der absolut kein langfristiges Potenzial hat. So, dann war das so, ja, der war für den Moment schön, aber ich habe ihn 5-mal gehört und jetzt reicht's auch. Die werden es dann meistens auch nicht. Also das sind dann eher irgendwie die Beats, wo man sich auch nach einem Monat noch hinsetzen kann und nach einem halben Jahr wieder und das noch anhören kann, ohne zu sagen, so, ey, was hast du denn da gemacht? Das ging ja gar nicht. Ja, die sind das, die dann meistens irgendwie auch auf Veröffentlichungen kommen.
Ich glaube, das ist ja auch genau das Ding. Wir machen das neben unserer Arbeit, neben unserem privaten Kram, so, ne? Und wenn ich hier sitze und schreibe, dann will ich auch, dass das eine Zeit ist, die ich für mich nutzen kann. So. Und da gehe ich nicht mit dem Anspruch rein, das muss für irgendwas fertig gemacht werden. Wenn ich Beats mache, genauso, dann mache ich die für mich in dem Moment. Und wenn das irgendwann mal rauskommt, wunderbar. Aber eigentlich möchte ich den Moment genießen, in dem ich das tue. So. Genau, das hatten wir ja vorhin schon mal. Deswegen auch ein bisschen zurück aus diesem Arbeitsdruck haben sozusagen. Wie auch viele Rapper da rangehen, was ich auch total respektiere, wenn Menschen das können. Producer wie Rapper, wie Gitarristen, wie Sängerinnen, sich wirklich ihre 4 Stunden nehmen und dann sagen, dann möchte ich dieses und jenes Ergebnis haben. Hut ab auf jeden Fall, aber darf dafür ist das einfach mir zu wichtig, das zu genießen selber, diese Mucke zu machen, so, ne? Genauso beim Einrappen und Dingen wie diesen einfach Spaß daran haben auch selber.
Dieses berühmte, die Waagschale und Yin und Yang, und man braucht irgendwie eine Balance in allem, ne? Das sagen ja auch viele Leute, das nur auf der Bühne ist oder beim Beats schreiben, Beats bauen, Raps schreiben, was auch immer, dass man einfach, ihr macht das nebenbei und als Hobby so, ne? Aber kann denn ja auch zu dem normalen Alltag, ob das Familie, Arbeit oder irgendwas ist, ja immer der gesunde Ausgleich sein, ohne dann wieder, man begibt sich ja nicht in diese Blase des Rap-Schreibens oder Beatbounds, um dann wieder in den Hustle zu geraten, um wieder mehr Stress zu haben. Und das, ich kann das total nachvollziehen. Findet ihr euch in so einer Schleife wieder oder könnt ihr schnell abschließen? Also im Positiven schnell sagen, das Ding steht jetzt so, ich gehe da auch nicht mehr neu ran.
Also sind verschiedene Ebenen auf jeden Fall. Beats, weil ich da auch einfach, glaube ich, noch am weakesten bin von den Skills, die ich so habe. Also im Hip-Hop, im Rap bin ich schon deutlich weiter. Fummel ich auf jeden Fall noch sehr viel rum einfach im Nachhinein. Wo ich auch immer merke, abends, nachts hat mir die Snare gefallen und tagsüber ist mir der Heilraum dann hinten drauf doch viel zu lang und ich cutte nochmal was weg und die Kick ist doch noch nicht so, wie ich sie haben will, oder das Sample knirscht mir irgendwo doch zu viel oder so. Also da auf jeden Fall, da drehe ich sehr viel rum, aber das ist auch eine Sache, die mir auf jeden Fall Spaß bereitet. Bei Verses ist es so, dass ich tatsächlich, ich sag mal, zu 95% das nehme, was ich am Abend geschrieben habe. Also es gehen manchmal noch Worte weg, so Füllworte, die man einfach mit aufgeschrieben hat, mal ein Und, was rausfliegt oder so. Und das passiert am öftesten, dass ich die letzten beiden Zeilen mir nochmal gut überlege. Weil oft bin ich nach 14 Zeilen schon so durch, dass ich denke so, hey, ich finish das jetzt so, aber ich gucke mir das am nächsten Tag nochmal an. Da sind ja auch die Zeilen, die Einstiegszeilen und die Endzeilen, auf denen dies wirklich viel ankommt, so finde ich. Ne? Also man möchte immer mit einem guten Punkt aus einem Verse rausgehen, so. Genau, das mache ich auf jeden Fall. Und beim Recorden ist es so, dass ich eigentlich auch hauptsächlich One-Takes nehme, also da wird nicht mehr viel umgewechselt. Ich bin totaler Doppelungsfan, ich hänge mich gerne dann da noch hinter und mache Doppelung und da suche ich auch aus verschiedenen raus auf jeden Fall. Aber die Verse sind ein One-Take und ganz selten gibt es da auch mal einen Cut, wenn ich wirklich denke, hey, dafür haben wir diese technischen Möglichkeiten. Und da klingst du einfach gerade doof. Oder manchmal ist es ja auch nur so ein Ding, du kommst gegen das Mic gegen, der ganze Part ist super und auf einmal hast du so ein Krrrr drauf, ne, was dann einfach einmal bereinigt werden muss. So.
Also ich muss leider zugeben, ich bin da schlimm drin. Ich kann das sehr gut auf so Sachen totfummeln. Es fällt mir sehr schwer, dann zu sagen, so, nee, das war's jetzt. Es wird besser irgendwie. Ich habe auch das Gefühl, dass es mit jedem Jahr ein bisschen einfacher funktioniert. Weil man dann ja irgendwann auch eine gewisse Routine da reinkriegt, aber ich kann das schon sehr gut, dass ich die Sachen nochmal öffne und mich stören irgendwie so Kleinigkeiten da drin und dann muss ich das irgendwie noch gelöst bekommen, weil sonst kann ich das nicht mehr anhören, weil ich dann weiß, so, okay, an der Stelle irgendwie die Open Hi-Hat klingt scheiße oder so. Was so, alle hören das und niemand achtet drauf und man weiß ganz genauso, dass es ist völlig egal, weil es niemandem auffallen wird, aber ich weiß dann in dem Moment so, oh nee, dieser Open-Hi-Hat-Sound da hinten drin, schlimm. Und das heißt, ich achte nur noch darauf, was damit passiert. Und das muss dann auch behoben werden, weil ich sonst irgendwie diesen Spleen nicht aus dem Kopf kriege. Passiert mir leider immer wieder. Ich würde manchmal gerne das nicht haben. Sorgt andersrum auch oft dafür, dass man halt auch viele Kleinigkeiten nochmal angeht und zumindest für sich so perfekt wie möglich irgendwie macht und was dann langfristig dafür sorgt, dass ich die Sachen halt auch noch gut anhören kann, ohne dass ich mich irgendwie dafür schämen muss. So. Und ich kann auch alte Sachen noch anhören und sagen, so, ey, für den Wissensstand, den ich damals so da hatte, ist das immer noch cool und das ist mir extrem wichtig. So. Dann lohnt sich das rumfummeln an so einer Open Head vielleicht auch nochmal. Also zumindest sage ich mir das, damit ich mich ein bisschen besser fühle.
Gehen wir nochmal einen Schritt weiter, was das angeht. Wie sehr schleppt ihr das durch den Alltag mit so einem Kribbeln in den Fingern oder so im Körper? So, ich muss da so langsam ran, scheiße, ich am liebsten direkt von der Arbeit weg, irgendwie an Rechner, an Schreibblock oder wo auch immer und weiter dran arbeiten. Ist das schon so, dass es einen beschäftigt über den Tag?
Also ich schleppe das schon ganz gut mit. Es ist auch, wenn ich weiß, dass das irgendwie nicht erledigt ist, dann ist das Schlimmste eigentlich, wenn ich es aktiv nicht selbst lösen kann, das Problem. Sondern das ist so, das ist eigentlich der schlimmste Part. Wenn ich weiß, ich kann das Problem gerade nicht beheben und bin darauf angewiesen, dass das von außen passiert. Sowas wie, keine Ahnung, man hat die Sachen dann weggegeben und zum Mastern oder so und dann denke ich mir so, oh, boah, da aber an der Stelle, boah, der Sound gefällt mir da noch gar nicht so. Ich habe es aber nicht in der Hand und muss dann darauf warten, dass das irgendwann zurückkommt. Das ist für mich immer sehr schwierig, weil ich dann einfach da sitze und quasi darauf warte und hoffe, dass dieses etwas, was mich dann in dem Track noch stört, dass das dann behoben ist, aber ich immer noch diese Ungewissheit habe, ob es denn nachher wirklich weg ist. So, und dann rennt man schon irgendwie so 1, 2, 3 Wochen damit rum und denkt so, oh, okay, wird das wohl noch ausgebessert oder bleibt das da jetzt so drin und dann müssen wir noch eine Revision machen und ja, man will dann ja auch nicht immer so der Nörgelige sein, der dann sagt so, ja, oh, hier da hinten, da war noch, kannst den Bass da hinten nochmal kurz abschneiden, da ist noch irgendwie ein Störgeräusch vom Kabel mit drin, was mich irgendwie ganz dolle nervt. Ich schleppe es leider schon mit, aber es wäre auch ein durchaus menschliches Phänomen, glaube ich, dass man alles mit in alle Bereiche rüberschleppt und es wäre auch traurig, wenn das nicht so wäre, weil dann würde es mir irgendwie nicht genug bedeuten, so. Das heißt, alles, wo man sehr viel Bedeutung reinlegt, ich glaube, die Dinge beschäftigen einen halt auch. Und da ist egal, ob man gerade bei der Arbeit ist, beim Einkaufen oder irgendwie, weiß ich nicht. Die poppen dann halt zwischendurch einfach auf, weil es halt einem wichtig ist als Thema.
Bei Texten ist es auf jeden Fall so, dass, also ich bin Family-Mann sozusagen. Ich bin zum Soundmachen mittwochs hier, mal am Wochenende, aber so mittwochs ist so mein fester Tag, wo ich nach der Arbeit einfach hier hinfahre. Und wenn ich dann hier das Buch zuklappe oder das Gerät ausmache, dann beschäftigt das mich auch nicht mehr so viel. Eher so im Umgekehrten, dass ich in der Woche Inspiration kriege für irgendwelche Zeilen, mir die dann schnell nochmal aufschreibe, damit ich dann, wenn ich im Studio bin, quasi mit solchen Lines starten kann. So, ne? Also, dass man sich quasi die Inspiration so ein bisschen aus dem Leben holt zu dem, was man macht. Was Merat zu Sound angesprochen hat, da bin ich auch, also wenn ich das Ding abgeben muss, ich selber kann es nicht. Wir haben zum Glück Honka am Start, der einfach jedes Album bis jetzt von mir produziert hat und dem ich da vollends vertraue auf jeden Fall. Und aber ich kann es auch überhaupt nicht ab. Ich arbeite ja auch manchmal mit Leuten, wo andere Produzenten dran sind und wo man dann so Verses wieder kriegt, wo man denkt, warum hat der meine Stimme so zerstört? Oder wo man so denkt, Testaufnahme klang so fly und jetzt kommt hier dieser Scheiß an, was ist da passiert und warum hat er die Doppelung so laut gedreht und so weiter und so fort. Und also da kenne ich es auch, da kann ich mich auf jeden Fall auch sehr drüber aufregen und da beschäftigt mich das dann auch auf jeden Fall.
Wie sieht's denn aus mit Producer-Ehre, Rapper-Ehre, wenn ihr an so einem friggeligen Problem hangelt oder hadert? Sagt man denn ja so, geht man zum Kumpel nebenan und sagt, hier komm, kannst du mir mal helfen? Oder ne, mehrere so Befreundeten oder anderen Leuten aus Münster oder wo auch immer oder wo auch immer sie in Deutschland oder weltweit sitzen, ich habe hier ein Problem, ich komme echt nicht weiter, ich brauche da mal Hilfe, ob das eine Soundidee ist oder eine Einspielidee oder bei Bartmann Textidee. Ich habe hier die letzten zwei Zeilen, die berühmten letzten zwei Zeilen, von denen du gesprochen hast. Irgendwie, Herr König, hier, komm, Max, komm, helf mir mal. Oder sagt das Ego da im Spiegel, nee, die Blöße gebe ich mir nicht.
Also in der Zusammenarbeit mit Chrizo, also meinem Kollegen von Rotz und Arroganz, ist es auf jeden Fall so, dass wir uns sagen, so, dass da setze ich nochmal bitte dran oder auch eben einfach Dinge zusammen schreiben. So, ne? Es gibt auch Verses, es ist jetzt leider keiner von da draußen, aber wir sitzen auf jeden Fall regelmäßig zusammen an Hooks. Der Track auf der neuen PD-Scheibe zum Beispiel sitzen wir zusammen, schreiben nicht unbedingt zusammen, aber die Hooks sitzen wir auf jeden Fall zusammen und schreiben die Hook zusammen. Und da bin ich schon in einem guten Austausch. Und bei den Solo-Projekten, muss ich sagen, bin ich da schon eher bei mir und will das Problem dann selber lösen. So. Wo du Max ansprichst, der macht das ja ganz oft recht klug so. Der hat auf Dämonen oder so, man kann super mit ihm zusammenarbeiten. Er greift immer super das Thema auf, was man vorgibt. Und er macht sich das immer zunutze, die Zeilen zum Beispiel vom Anfang einfach ein bisschen anders zu flippen, als man das selber gemacht hat. Also auf Dämonen ist es auf jeden Fall so gewesen. Da hat er meine Zeilen genommen, die für sich ein bisschen umgeschrieben. Ich glaube, am Ende auch. Ne? Also in einer anderen Message verpackt, aber dass man halt beieinander bleibt. So. Und so eine Inspiration sich zu holen, finde ich auf jeden Fall cool. Also wenn ich da weiß, ich mache einen Feature-Part mit irgendjemandem und der hat einen geilen Einstieg gefunden. Mathieu war es jetzt, glaube ich, auch so. Der hat dieses Beat-em-up-Thema so ein bisschen vorgegeben und da habe ich auch einfach die erste Zeile so ein bisschen anders für mich verbastelt. So. Ich bin dann auch gut reingekommen in den Track. So.
Also ich hole mir auch sehr gerne auch Meinung von außen und auch gerne Tipps, wenn irgendjemand das besser weiß als ich. Dann wäre ich dumm, wenn ich das nicht annehmen würde. So. Es gibt sogar Blumeblau intern, haben wir so ein, irgendwann ist das aus so einem Witz entstanden, dass wir haben so eine kleine Liste irgendwann mal erstellt, wer wem noch, also wer wie viel Schulden quasi aufgebaut hat, weil eine Zeile bringt 50 Cent. Und manchmal kriegt man dann auch aus dem Nichts von irgendwelchen Leuten so eine WhatsApp-Nachricht, so gib mal eben eine Zeile auf und dann steht unten die Zeile und dann irgendwie alles, was einem gerade einfällt, hackt man so 10 Zeilen rein und dann, wenn die dann nachher auf der Veröffentlichung landet, dann kriegt man 50 Cent gutgeschrieben auf seinem Line geliefert Konto. Ja, haben wir irgendwann mal Witze drüber gemacht und dann wird einem das manchmal so vorgeworfen, so ey, du schuldest mir immer noch 6,50 Euro und so. Oder ey, ich krieg noch 50 Cent von dir. Nee, haben wir doch ausgeglichen, dafür hast du doch die letzte Zeile gekriegt und so. Also ich finde das gar nicht so schlimm. Wenn es halt einfach eine gute Zeile ist, ist eine gute Zeile. Und das ist ja nicht so, dass wir irgendwie jetzt hier davon sprechen, dass die Sachen geghostwritet werden oder so. Ne? Das ist halt schon alles noch super real hier und super unkommerziell. Das geht dann meistens ja echt nur darum, so ey, fällt dir noch ein cooler Reim darauf ein so, oder fällt dir irgendwie, hast du einen coolen Gedanken dazu oder so, wo man manchmal einfach auf dem Schlauch steht. Oder man selbst steht halt irgendwie beim Produzieren auch auf dem Schlauch und denkt so, boah, keine Ahnung, wie ich das Arrangement machen will. Und dann, wenn jemand gerade sagt, so ey, bau doch da einfach mal eine Bridge ein oder mach da mal alles raus und das funktioniert, dann ist es doch super. So.
Gerade dieser Tunnelblick, der oftmals entsteht beim Schreiben, der ist ja auch nicht immer förderlich. Und man muss einfach vielleicht auch mal nicht resetten, aber einfach mal auf Stopp drücken und dann sagen, so von weiter außen betrachtet geht manchmal ja auch nicht, weil man sich verfährt oder festfährt und dann die Hilfe von anderen einfordern kann. Behaupte ich einfach mal, weil ihr ja euch oder sich man sich meistens übernommen hofft, ja, sich in so einem Umfeld zu bewegen, das, welches sehr harmonisch ist, sehr freundschaftlich. Und da muss man ja auch, glaube ich, würde man nie daran denken, dass es vielleicht eine Schwäche sein könnte, wenn man sagt, ich komme gerade mit meinem Text nicht weiter oder mit meinem Beat oder mit meinem Arrangement oder so. Das finde ich immer persönlich immer schön zu hören, wenn da ja die Hilfe da ist, die man braucht, um das finale Produkt zu erschaffen. Ich will nochmal irgendwie ein, zwei Sachen vielleicht in technischer Sicht beim Schreiben an Bartmann gerichtet. Hook zuerst, was ist meistens Text? Hat man so einen 16er parat oder man schreibt? Ich weiß, Mittwochs ist so dein Musiktag, habe ich jetzt schon mitgekriegt meistens. Da wird das Textbuch aufgeklappt. Das, was einem die Woche durch den Kopf gegangen ist, es kann ja manchmal ein Text sein oder vielleicht ein Hook oder irgendwas. Was kommt zuerst? Was fällt dir leichter? Andersrum vielleicht bei Mera oder in die Richtung des Produzierens. Hat man einen coolen Drumbeat oder hat man irgendwie eine Idee, weil man ein Piano-Sample hört? Ist ja auch die Herangehensweise. Das interessiert mich auch mal ganz gerne, wie das Ganze beginnt, mit welcher Facette des Songs.
Ich gehe noch einmal kurz darauf ein, was du vorhin gesagt hast. Also wir müssen uns alle nichts vormachen. Ohne Hilfe in diesem Game hier wären wir gar nichts so, ne? Also ich und Mera stehen auf der Platte drauf, aber wer da alles mitgewirkt hat an Inspiration, an Cover-Design, an Sound-Design und so weiter und auch auf lange Sicht, auf rückblickend wirkend, wer hat einem alles unterstützt, dass man heute der sein kann, der man ist, so, ne, ist das natürlich ein riesen Gemeinschaftswerk. So. Wir beide greifen ein bisschen die Lorbeeren dafür ab, aber wie viele Freestyle-Sessions ich mit verschiedenen Leuten gemacht habe und so, wo ich mir einfach bestimmte Flows, Techniken und so weiter einfach automatisiert abgehört habe. Also da müsste man eine ellenlange Liste machen und auch bei diesem Album sind wir dankbar für ganz viele Leute, so, die einfach geholfen haben und mit Ideen und mit Sound-Know-how und mit Cover-Know-how und so weiter und zur Seite standen. So, ne? Also das ist... Es wirkt immer oft so, finde ich, gerade bei Hip-Hop-Alben, dann steht da der eine Name drauf auf der Dings und man denkt so, wow, der hat's aber drauf, so. Aber nee, ist halt nicht so. Da ist ein riesen Basement dahinter, was dem Rücken gibt, so. Genau, und auf deine Frage, Ich schreibe tatsächlich, also ich mache dieses Buch auf. Ich mache mir manchmal über meine Woche, schreibe ich mir meine Zeilen auf, die mir so über den Weg laufen, durch den Kopf wandern. Dann habe ich meistens keinen Plan, was ich als erstes schreibe. So, also ich setze einfach an und manchmal denke ich so nach drei Zeilen, oh, das ist eigentlich geil für eine Hook, weil es irgendwie so eine gewisse Catchiness hat, eine gewisse Einfachheit. Und bei anderen Dingen weiß man auch, oh, mit diesen drei Zeilen, da möchte ich auf jeden Fall noch mehr machen. Und wie gesagt, auch gibt es dieses Ding, auch nach 16 Zeilen denkst du so, eigentlich habe ich noch nicht den Punkt gefunden, den ich hier machen möchte, und schreibst dann noch 8 weitere so. Also da gehe ich völlig kopflos ran.
Also bei mir funktioniert es meistens nicht, wenn ich etwas Bestimmtes machen will. Das fällt mir sehr schwer. Wenn ich jetzt sage, ich möchte explizit in diese Soundrichtung gehen, dann wird es meistens keiner. Die besten Sachen, die ich produziere, sind die, wo ich einfach irgendwie eine geile Samplestelle höre oder so. Oder ich habe geile Drums gehört, so die ich haben wollte und benutzen wollte. Dann mache ich einfach nur und lasse es aber nicht irgendwie davon beeinflussen, so ich muss jetzt, ich will jetzt irgendwie was super roughes mit super klatschenden Drums haben, oder ich will jetzt irgendwie was super Weiches haben, weil dann meistens bin ich so festgefahren auf, ich brauche genau diesen Sound, dass mich das dann irgendwie beschränkt, weil es beim Samplen ja nicht so funktioniert. Man kriegt da was, aber man kann nicht bestimmen, was man da kriegt, so, sonst muss man es selbst einspielen. Sondern ich muss irgendwie das, was auf diesem Album oder was dann irgendwie auf diesem Track drauf ist, benutzen. Deswegen ist meistens für mich am coolsten, wenn ich einfach wirklich ohne Plan und ohne Vorstellung einfach so aus Spaß produziere und dann irgendwie in so einen Tunnel komme und mich dann irgendwie nach 3-4 Stunden irgendwie wieder finde, und weil ich mal pinkeln muss oder so, und dann mir so denke, so, oh, okay, das hat jetzt, das ging schnell, die Zeit, ging jetzt irgendwie gut rum. Das ist immer am besten, also wenig beschränkende Faktoren, außer die halt auf der Produktionsebene sind, im Sinne von, was ist denn im Track überfahren.
Bleiben wir mal bei dir, Mera. Ich blende mal jetzt mal frecherweise den Bartmann aus. Der Baum, ganz klassischer Track, wo ich sage, der funktioniert einfach von der Stimmung her, so ein bisschen Broken Beat, so leicht, also im Gegensatz zu den anderen Beats schon so ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob man das mag, wenn man das so sagt, das hat so einen leichten Dilla-Touch oder so. Ob die Producer dann sagen, vergleich mich doch nicht mit Dilla, ich habe meinen eigenen Flavor. Aber egal, es hat so einen leichten Broken-Beat-Touch und funktioniert sehr gut als Instrumental. Wenn ich den Bartmann wegdenke vom ganzen Album, dann würde ich auch sagen, das ist, Bartmann hat es gesagt, von, ist ja eher gar nicht dieser Protest- und Wut-Charakter vom ganzen Album, ist schon da. Aber die Musik, die Tracks sind schon sehr chillig, sehr viel Vibes, sehr smooth auf jeden Fall das Ganze. Würde auf jeden Fall instrumental sehr gut funktionieren. Als reines Instrumentalalbum, nur so zum Hören, wird keiner sagen, mir fehlt da was. Na, man könnte den Bartmann wegnehmen und es wird immer noch gut durchlaufen. Baust du Beats für Rapper, wo du sagst, so, ich bin eher so der Producer, wo ich gerne einen Rapper auf meinen Beats habe, oder siehst du dich auch also als klassischen Beatmaker, Lo-Fi, Hip-Hop, Beatschrauber, der auch gerne rein Instrumentalsachen macht?
Nee, sehe ich mich null. Ich habe tatsächlich eine Platte gemacht, also eine reine Instrumental-Geschichte, und das war mit Woodit zusammen. Und die hat sich auch nur ergeben, weil wir super viel in der Zeit miteinander rumgehangen haben und dann eh immer entweder bei ihm saßen oder bei mir in der Putze und natürlich auch Mucke gemacht haben. Und da ist es, eigentlich ist diese Scheibe genauso entstanden wie irgendwie auch andere Alben, wo drauf gerappt wurde. Und zwar einfach, dass man zusammen Musik gemacht hat. Ich finde, die Sache ist super übersättigt. Ich finde, dass so generell Instrumental-Mucke auch mittlerweile auch super viele sehr beliebige Sachen hervorgebracht hat, wo man sich einfach denkt, so, naja, weiß ich auch nicht. Also ob der das jetzt produziert hat oder die, oder also wer das hier überhaupt noch produziert hat, ist eigentlich auch völlig egal. Und genau das Publikum bedient es ja aber mittlerweile auch. Also das ist ja so ein Spotify-Playlisten-Grinden, und es ist aber egal, welcher Name dahinter steht. Es ist klar, stechen da Leute raus hervor, aber viel wird auch einfach nur auf Masse und den RC20 angeschmissen, irgendwie ein trauriges Klaviersample genommen und dann wird das Ding durchgeloopt und fertig. So. Und da also kann ich halt nicht viel mit anfangen. So. Und ich mag das Zusammenarbeiten mit Leuten. Ich mag, wenn da drauf gerappt wird. Das ist ja die Mucke, die ich liebe. So. Ich höre das, weil ich auf geile Lines und Punchlines und fette Beats dazu stehe, so, und Das andere kann ich auch. Ich kann auch gut Instrumental-Mucke hören. Aber ich finde es halt oft leider auch irgendwie wenig mehrwertgebend.
Hartmann, für dich, schreibst du nur mit Beat im Hintergrund oder schreibst du auch mal ohne? Weil der Beat gibt ja oftmals auch die Stimmung vor. Das kann ja Fluch und Segen sein. Man schreibt jetzt vielleicht ohne Beat und dann weiß man gar nicht, ne, ob das so vom Feeling zu irgendwas passt oder ja, man wird von so einem Beat so geleitet und der Text kommt, purzelt fast von alleine raus, weil er einfach so stimmig ist mit dem Instrumental.
Ich schreibe zu 100% auf Beats und ich glaube, ich brauche auch diese Emotion, die der Beat dann auslöst. Na, also, dass da irgendwie ein Feedback bei mir entsteht, dass ich dazu schreiben kann. So. Ich habe noch nie, also ich schreibe immer eine Zeile nebenbei auf, das hatten wir ja gerade schon so, ne? Aber wenn ich einen Verse schreibe, wird er immer auf Beats geschrieben, auf jeden Fall. Und ich bin auch jemand, der den schreibt und permanent vor sich hin rappt. Also ich habe die ersten 4 Zeilen, dann rappe ich die, bis ich irgendwie so den Anschluss finde, dann schreibe ich die nächsten 4 Zeilen auf, dann rappe ich das immer, überprüfe quasi bei mir selber so, float das, passt das, ist Timing gut, so ist Betonung gut und so weiter und so fort. Und mittlerweile mache ich auch meistens direkt im Anschluss nochmal eine Testaufnahme, einfach nur für mich zum Hören, um gewisse Dinge beizubehalten. So, ne? Und manchmal landen die Testaufnahmen sogar auf Alben, so. weil die mir dann an dem Album, an dem Tag schon so gut gefallen haben. Also, auf der Original Bartmann ist es auf jeden Fall der mit Yoni, Rebel Talk heißt er, glaube ich. Das ist einfach nur eine Testaufnahme. Ich habe danach nachher noch versucht, irgendwie diesen Vibe wieder zu catchen und die nochmal besser aufzunehmen. Hat einfach nicht funktioniert, ist so geblieben. So.
Wie immer bei Talking with the B-Bass, die letzten Worte hat der Gast. Und deswegen gebe ich das Mikrofon nochmal weiter. Und falls euch egal was auf der Zunge brennt oder ihr irgendwas loswerden wollt, jetzt nochmal für euch.
Ja, Mann, auf jeden Fall Big Up an dich, Mann. Danke, Bass, dass du da warst. Auch hier auf dieser Seite hat es mir auf jeden Fall Spaß gemacht, ey. Netter Talk. Dann möchte ich gerne einmal ein Dankeschön sagen an Patrick, der uns das Cover gemalt hat, und dann Honka, der uns den Sound gemacht hat. Sowie an alle Feature-Gäste, die drauf sind. Ich bin wirklich Fan von jedem Feature-Part, der drauf ist. So. Danke, dass ihr mitgeholfen habt. Ebenso an die DJs, die 4 verschiedene DJs sind drauf, die auch alle gut abgeliefert haben. Und und genauso an die MCs, die zähle ich jetzt mal nicht alle auf, sonst wird die Liste zu lang. So, Peace, danke für das Gespräch, Bass, und jetzt nochmal der gute Mera.
Ich brauche da gar nicht viel hinzufügen. Ich würde das so unterschreiben, und wenn ihr 2 gescheiterte Kleinkünstler unterstützen wollt, dann kauft euch das Ding einfach.
Ja, gescheiterte Kleinkünstler, so sehe ich euch nicht, weil es gibt genug Leute, die genau diesen Flavor lieben, und ich glaube, wir bewegen uns in einem Untergrund, wo wir nicht daran gemessen werden, wie viel Klickzahlen wir bei YouTube oder Spotify generieren, und von daher kann ich auch nur sagen, kauft die Platte, wenn sie auf dem Markt ist. Ja, Talking with the B-Bass findet hier kein jähes Ende, sondern einfach nur mal eine kurze Unterbrechung. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Backspin.